Bevor die Folge gleich losgeht, an dieser Stelle eine Triggerwarnung bzw. ein Hinweis. Die aktuelle Podcast-Folge beinhaltet Themen, die bei manchen Menschen intensive Gefühle oder Erinnerungen auslösen können, sogenannte Trigger. Bitte seien Sie achtsam, wenn das bei Ihnen der Fall sein könnte, und hören Sie die Folge dann am besten nicht allein.
Liebe Zuhörende, die Folge 8 der vierten Staffel unseres Dasein-Podcasts ist gerade wieder am Start. Wir haben heute hier wieder zwei besondere Gäste zu einem besonderen Thema. Wir, das sind Romano Oltmanns, ein Mitarbeiter hier, und ich, Renate Lohmann. Wir haben uns hier wieder getroffen im Konferenzraum, umgebaut von Romano, der für Moderation und Technik zuständig ist.
Moin.
Moin, genau. Und Romano fängt schon an und stellt sich vor, und dann die beiden Gäste hier stellen sich eben selber vor. Der Titel dieser Folge ist mit dem täglichen Überleben beschäftigt. Trauerbegleitung junger Erwachsener. Ein berührendes Thema, und wir hören gemeinsam, schauen gemeinsam, wohin uns dieses Thema heute führen wird. Romano, dich kennen ja schon die Zuhörenden, die unsere Podcasts abonniert haben und öfter mal reinhören, die kennen dich schon, aber stell dich bitte nochmal vor, und dann wissen auch die, die das erste Mal reinhören, wer du bist.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Romano Oltmanns und ich studiere seit letztem Jahr Oktober Soziale Arbeit, und zwar dual. Und ja, die Stiftung Hospizdienst Oldenburg ist eben mein Praxispartner. Und diese Staffel begleite ich Renate in der Co-Moderation dieser Podcast-Folgen. Und ich freue mich auch, dieses Mal wieder dabei zu sein.
Ich freue mich auch. Ja, und mir gegenüber sitzen zwei junge Damen, sagt man das heute noch? Zwei junge Frauen. die sich selber vorstellen, beide hier im Bereich Trauerbegleitung, den Kontakt zur Stiftung gehabt, daraus ist das entstanden. Und bevor wir weiterreden, stellt euch doch einfach mal vor.
Ja, hallo, ich bin Laura, ich bin jetzt 34 Jahre alt und ich habe das erste Mal Kontakt zur Stiftung gehabt mit 29 Jahren, also vor knapp 5 Jahren.
Ja, danke schön, Laura, als kleinen Einstieg. Herzlich willkommen und danke, dass du heute dabei bist.
Ja, danke auch.
Ja, moin, ich bin Claudia und seit 2 Jahren gehe ich hier zur Trauergruppe für junge Erwachsene.
Ja, danke auch an dich, Claudia, dass du heute dabei bist. Und wir haben in der dritten Staffel ja schon einen Podcast gemacht zu dieser Trauergruppe. Da warst du auch dabei.
Nee, da habe ich absichtlich geschwänzt, weil ich mich noch nicht getraut hatte, beim Podcast teilzunehmen.
Oh ja, also das, da war ich nämlich auch dabei und habe gerade überlegt, ob ich dein Gesicht schon kenne. Nein, jetzt bist du heute exklusiv hier. Vielen Dank. Und vielleicht spricht das auch etwas für ein Thema, wie stabil es dir heute geht oder wie es dir insgesamt geht, dass du jetzt hier dabei sein magst und anderen daran teilhaben lassen kannst, was du hier erlebt hast. Vielen Dank. Ja, vielleicht wollen wir nicht nach dem Alter, aber nach den Jahren, nach dem Datum gehen, wie ihr hier Kontakt zur Hospizdienst, zur Stiftung gehabt habt. Laura, da gucke ich dich nochmal an. Mhm. Vielleicht magst du für die Zuhörenden und auch für Claudia, ihr beide kennt euch auch nicht, seht euch heute das erste Mal.
Genau.
Nochmal kurz erzählen oder überhaupt erzählen, was dich hier in die Stiftung gebracht hat. Und so weit du magst oder so viel du magst, auch den Anlass. Und dass wir so einen kleinen Einstieg für die Zuhörenden haben, worüber wir heute sprechen möchten.
Ja, sehr gerne. Ich kann das sehr, sehr ausführlich machen, aber ich glaube, für den Einstieg halte ich es erstmal noch ein bisschen knapper. Da können wir vielleicht später da noch weiter ausführen, wenn das gewünscht ist. Ja, also 2018 bin ich tatsächlich das erste Mal hier gewesen, zum Hospizdienst gekommen. Der Anlass war, dass meine Lebensgefährtin ganz plötzlich verstorben ist und mir das so dermaßen den Boden unter den Füßen weggerissen hat, dass ich nicht mehr, ja, also ich wusste, das muss irgendwie bearbeitet werden, und die Eltern von meiner Lebenspartnerin haben sich auch große Sorgen um mich gemacht, und ja, die haben dann auch den Kontakt hergestellt tatsächlich und dann den Kontakt gesucht und gesucht, was gibt es für Möglichkeiten, die mir Stabilität geben können oder auch helfen können. Plus die Familie war ja selber auch sehr betroffen. Also wir waren ja, also es war ja für alle gleich schockierend, dieser plötzliche Tod. Und genau, darüber wurde dann, haben die sich die Mühe gemacht, dann zu gucken, was gibt es, wo können wir hingehen und was könnte helfen. Und da sind wir tatsächlich direkt hierher gekommen. Und der erste Termin, den wir hier wahrgenommen haben, war tatsächlich so ein Gruppentermin. Da ist von meiner Lebensgefährtin die Mutter, der Stiefvater und die Schwester auch mitgekommen und der Partner der Schwester. Und ich war auch dabei, also eine große Runde. Das war, glaube ich, relativ selten Erstgespräch in so einer großen Runde. Genau, das war im Grunde der Anlass 2018. Naja, und über das Erstgespräch ist es dann erstmal der Rahmen gesteckt worden. Was gibt es für Möglichkeiten? Können wir uns darauf einlassen? Wollen wir uns darauf einlassen? Was wird hier überhaupt gemacht? So, mir war das auch alles ganz neu. Genau, habe mich aber auch direkt wohlgefühlt und auch so, wie wir ja gewünscht haben, dass wir geschlossen herkommen, wurde das ja auch ermöglicht, dass wir erstmal im Kreis zusammensaßen und alle erstmal irgendwie ihre Erstbefindlichkeit, würde ich mal sagen, loswerden durften. Letztendlich genutzt haben, also das Angebot dann wahrgenommen, einer Einzelgespräche wahrzunehmen, habe ich dann auf jeden Fall wahrgenommen, weil ich das direkt als sehr hilfreich angesehen habe. Und die Schwester hat das auch nach einer kurzen Zeit gemacht. Genau, so das war auf jeden Fall, wie ich hergekommen bin erstmal.
Genau, und damit sprichst du etwas an, wofür die Stiftung auch bekannt ist mittlerweile, sofern es eben überhaupt bekannt ist, dass wir eben nicht nur Einzelgespräche mit einer Person machen, sondern dass wir durchaus zum Erstgespräch immer alle die einladen, die alle kommen wollen, dass wir da keine Abgrenzung machen. Und wir haben einige Begleitungen hier, wo wirklich ganze Familien, manchmal drei Generationen da sind und dann nicht in die Gruppe gehen, sondern so die erste Zeit hier Begleitung erfahren dürfen. Das ist schon ein Stück Besonderes, was die Stiftung da tut und wo sie ganz nach dem Bedürfnis derjenigen geht, die kommen. Also wir versuchen immer das zu erfüllen, was die wollen. Das hast du etwas angesprochen, was etwas Besonderes ist in der Stiftung.
Wurde auf jeden Fall sofort umgesetzt und wir durften, so wie wir gekommen sind, da sein. Und ja, ja, es war auch, dass tatsächlich eher die Eltern, weil es mir wirklich nicht gut ging und sie anscheinend irgendwie gesehen haben, dass sie mir helfen wollen, müssen, wie auch immer, dass sie für mich was gesucht haben, wo ich Anbindung finde, wo ich das irgendwie bearbeiten kann, weil es einfach so, ich war am Schwimmen, so, ich brauchte irgendwas an Halt, irgendwas an Stabilität, und dann war das auf jeden Fall ein sehr, sehr richtiger und wichtiger Schritt für mich. Und dass die mich da mitgenommen haben, einfach hergebracht haben. Ich wusste im Grunde ja gar nicht, was das ist. Und das ist von denen initiiert worden. Bin ich sehr dankbar für.
Also auch nochmal den Hinweis so für Angehörige oder das System. Ich meine, die waren ja auch betroffen. Das war ja ihre Tochter.
Genau.
Und gleichwohl ist es, vielleicht kommen wir da auch noch drauf, so die unterschiedliche Altersperspektive. Also es trifft jeden und Trauer ist nicht vergleichbar, dass man sagt, wenn man jünger ist, ist die stärker. Das kann man so nicht sagen. Aber es ist doch in einer anderen Lebensphase vielleicht. Und dass die das nicht nur gesucht haben und gefunden haben, sondern dich auch herbegleitet haben. Ne? Also, ja, ein sehr, das ist schon noch etwas zum Dankbarsein, das stimmt.
Absolut, das war wirklich die richtige Entscheidung, Gold wert. Und ich bin auch generell für den, wie die Familie mich aufgefangen hat. Also das hat mir alles gegeben. So, und das war super wichtig.
Familie oder das eigene Netzwerk ist da sehr, sehr wichtig. Ja, bevor wir da nochmal auf weitere Themen oder wie die Wirkweise ist oder was du hast mitnehmen können, vielleicht nochmal den Blick auf Claudia. Du bist ja zeitlich etwas später dazu gekommen und auch noch mal jünger selber. Und vielleicht magst du das auch ganz kurz erzählen, dass die Zuhörenden sich so ein Bild machen können, wer sitzt da eigentlich?
Ja, also ich glaube, ich hatte es bei der Vorstellung nicht gesagt, ich bin 26. Und vor 2,5 Jahren hatte ich Kontakt aufgenommen zum Hospizdienst Oldenburg, weil ich wusste, dass meine Nachbarin hier arbeitet und ich hatte gerade erfahren, dass meine Mutter sterben wird. Und dann bin ich zu ihr hingegangen und war so, hallo, kannst du mir helfen? Und dann hat sie mich quasi mit Flyern von ihnen versorgt. Und ja, dann hatte ich irgendwann auch entschieden, ich brauche selber Hilfe, um das besser zu verdauen und zu verarbeiten. Und dann habe ich noch, bevor sie gestorben ist, mein erstes Einzelgespräch hier vereinbart. Und daraus ist dann auch meine Teilnahme an der Gruppe geworden, weil sie meinte, hey, da passt wahrscheinlich gut rein, es passt vom Alter und dem Anliegen her. Und ja, dann bin ich dann nach der Sommerpause der Gruppe dann beigetreten, nachdem meine Mutter gestorben ist.
Also, möchtest du, Romano?
Also, bist du quasi auch, wie soll ich sagen, durch den Prozess selbst mitbegleitet worden von uns?
Ich kann mich relativ schlecht an die Zeit erinnern. Nicht viel. Also ich hatte ein Gespräch, bevor sie gestorben ist und dann eins danach.
Ja, okay.
Und da haben wir auch relativ lange gesprochen. Weil ich glaube, das ist das, was ich am meisten gesucht habe. Jemand, mit dem ich darüber reden kann, der nicht dazugehört zu meiner Familie und der auch nicht unbedingt nah mit mir befreundet ist und dann quasi nicht weiß, was sie sagen soll, die Person, sondern jemanden, der halt von außen kommt, der sich mit dem Thema auskennt, dem ich einfach nur alles ausschütten kann, was mich beschäftigt und der dann sagt, okay, ich habe dir zugehört, das ist jetzt in Ordnung. Genau, also ich hatte insgesamt jetzt auch nur 2 weitere Einzelgespräche, seitdem ich in der Gruppe bin.
Ja, das ist, also dass man jemanden hat, eine Ansprechperson, die sozusagen extern, also außerhalb des eigenen Systems ist, hören wir und wissen wir auch also immer wieder, dass das einfach ganz viel geben kann. Gerade auch unter dem Aspekt, dass man ja damit dann sein, ja, dieser, man hat ja immer diese Gedanken, dass man sein eigenes Umfeld dann irgendwie nicht auch noch damit belasten möchte, in Anführungszeichen sagen wir mal belasten, das denkt man ja. Weil die ja auch ihre eigenen Gedanken haben, oftmals. Ne? Und dann ist es wirklich ganz schön, jemanden außerhalb zu haben, wo man mal diesen Gedanken fallen lassen kann.
Genau.
Da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Das, um daran anzuknüpfen, ist tatsächlich auch das Besondere gewesen, dass wir zusammengekommen sind und trotzdem dann ja einzeln etwas machen konnten. Und auch da, wir waren sehr, sehr eng zusammen, weil das ja sehr plötzlich auch alles passiert ist und viel zu regeln war. Dass aber jeder seine eigenen Befindlichkeiten hat. Ich hatte, also das war ja ganz, ganz plötzlich. Und ich war Ersthelferin, ich habe da im Grunde reanimiert. Und dann der Mutter zu sagen, was da passiert ist irgendwie, war halt schon krass. Und genau, da überhaupt eine Gesprächsebene zu finden, sie verliert ihre Tochter und ich habe sie in meinen Armen währenddessen so. Das war irgendwie so surreal. Und dann der Mutter dann da ins Gespräch zu gehen und sie nimmt mich in den Arm und nicht umgekehrt irgendwie, das war schräg. Und ich wusste ja, dass sie als Mutter und auch die Schwester selber so tief irgendwie in der Trauer drin sind und gleichzeitig ja irgendwie versucht haben, mich zu stabilisieren, weil ich halt in dieser Situation war, als sie gestorben ist, dass es halt irgendwie auch leicht traumatisch irgendwie war, weil es einfach so plötzlich war und ich so in der Situation so alleine. Und gleichzeitig ja die Trauer riesig war bei der Schwester, bei der ganzen Familie, von jedem Einzelnen. Jeder Einzelne von uns war betroffen. Von meiner Zwillingsschwester zu ihrer Familie, zu Freunden. Die haben das ja zum Teil alles mitbekommen. Von daher, dass die dann jeder Einzelne für sich das vielleicht nochmal erarbeiten durfte und Raum gefunden hat, fand ich halt auch super hilfreich, weil so wusste ich, da ist jemand, der kann das ab, mit dem kann ich das reden und nochmal die Bilder durchgehen. Das hätte ich mit der Mutter ja nicht machen können oder nicht wollen auf jeden Fall, dass ich das jedes Mal bei ihr ablade, damit sie halt auch ein bisschen Platz für sich hat. So. Und gerade das war halt super wichtig, dann jemanden noch zu haben, dass man die eben nicht noch weiter belastet und ja auch meine Gedanken, Sorgen, Ängste, Bilder, die ich so hatte, nicht jedes Mal wieder auch der Mutter zu präsentieren, sondern dass ich meine Ängste auf sie übertrage oder umgekehrt oder sie vielleicht doch in irgendeiner Form vielleicht enttäuscht ist, dass ich die Situation in Anführungszeichen jetzt nicht gehandelt bekommen habe. Solche Schuldverwürfe kamen überhaupt nicht, aber in meinem Kopf so, ne? Und da umso wichtiger, einen extern zu haben, mit dem ich genau das abgleichen kann und das alles eben nicht nur innerhalb der Familie passiert, die alle sehr befangen und sehr emotional aufgeladen waren. So.
Und dann kann ich mir auch vorstellen, ist es vielleicht eine, ja, sagen wir mal, eine super Möglichkeit, dass man eben auch bei diesem Erstgespräch gemeinsam kommt, weil man dann, ja, wie soll ich das ausdrücken, sich nicht direkt miteinander über seine Gefühle oder miteinander über seine Gefühle auseinandersetzt, sondern eben noch so eine Person Brücke. Hat, die da so, genau, eine Brücke ist ein schönes Wort, Renate, die da irgendwie vermittelt und das kann ich mir vorstellen, macht dann ja das Öffnen der Gefühle den anderen gegenüber einen Ticken leichter, weil man möchte sich ja eigentlich schon immer gerne mitteilen und ist dann wahrscheinlich danach dann auch froh, dass man das getan hat, was aber vielleicht nicht so möglich gewesen wäre, wenn das im direkten Austausch, ich sag mal nur in einem Einzelgespräch mit Nahen oder mit Menschen, die man liebt, möglich wäre. So.
Richtig. Und es war halt auch, dass ja die Mutter sich für mich auf einmal sehr, oder die ganze Familie für mich sehr verantwortlich gefühlt hat, weil ich in der Situation war, als sie gestorben ist und geholfen habe und so weg war dann aus meiner Welt, dass sie da, glaube ich, die Verantwortung gesehen hat, das irgendwie aufzufangen, dass ich da jetzt nicht in so ein richtiges Loch falle und gar nicht mehr rauskomme. Und gleichzeitig ist das ja auch für sie keine alltägliche Situation gewesen und einfach super schockierend und belastend. Umso wichtiger fand ich und glücklicher war es dann, dass ich jemanden gefunden habe, mit dem ich genau meine Bilder, diese Problematik, eventuelle Schuldgefühle und all das besprechen konnte, immer und immer und immer wieder so. Ja.
Genau, es hat eine ganze Weile, da sprichst du auch, es sind zwei oder es sind mehrere wichtige Themen in dem, was du gerade gesagt hast. Das eine ist aber auch die Zeit und diese heilsamen Wiederholungen. Und möglicherweise würden Traumatherapeuten jetzt sagen, ja, diese Wiederholung, das stabilisiert aber auch ein Trauma oder so. Wir machen eben keine Therapie, das wäre das nächste Thema, sondern wir machen hier eben Trauerbegleitung, man könnte sagen sozialpädagogische Begleitung, wenn man das möchte. Und gleichwohl sind alle, die hier begleiten, haben eine ausführliche Weiterbildung gemacht und sind ständig auch in Reflexion, um dort sozusagen begleiten zu können und nicht eine Retraumatisierung zu festigen. Das sind nochmal so Themen, Trauerbegleitung, Therapie, das ist ein Thema, mit dem wir uns hier immer mal wieder auseinandersetzen, wo ist hier so die Grenze, was braucht der Mensch, was will der Mensch und wir ersetzen hier keine Therapie, sondern wir begleiten auf einer anderen Ebene, kann man vielleicht so sagen. Laura, vielleicht kannst du das aus deiner Perspektive nochmal, könnt ihr mir vorstellen, wenn Menschen das jetzt hören, dass sie sagen, so boah, das war aber echt, du sagtest auch im Schock und du sagtest auch fast Trauma erleben, ist das da eigentlich richtig angedockt, was würdest du aus deiner Erfahrung dazu sagen. Und du bist ja selber, kommst ja auch aus dem sozialpädagogischen Bereich.
Ja, genau.
Mittlerweile hast du da einen Abschluss.
Ja.
Vielleicht kannst du das auch nochmal so sagen und das aus der betroffenen, aber auch durchaus aus der fachlichen Perspektive zu Begleitung, Therapie, Notwendigkeit, Grenze.
Also ich habe mich hier besser als überall aufgehoben gefühlt. Ich hatte verschiedene Angebote, jetzt auch rückblickend kann ich das ja, also ich hatte, ich habe auch eine Therapeutin später noch gehabt, ich war auch in der Reha und so weiter, hatte da auch therapeutische Anbindung. Und rückblickend ist das hier, und auch an der Uni war jemand, der mir sehr geholfen hat, schon am hilfreichsten, weil ich einfach, dass ich hier diesen Raum überhaupt hatte, dass ich hier sein durfte, und ich weiß noch, meine ersten Sitzungen bei ihnen. Ich glaube, ich habe eine Stunde geheult und bin glücklicher gegangen. So. Und habe gar nicht so viel gesprochen. Und dann wurde das Sprechen irgendwann ein bisschen mehr und das Heulen vielleicht ein bisschen weniger oder zeitgleich, aber auf jeden Fall habe ich ein bisschen mehr gesprochen. Es wurde ja auch inhaltlich nicht ganz viel dazu gesagt oder irgendwie gelenkt oder so, sondern ich habe einfach bin alles losgeworden, was ich loswerden konnte und ich durfte. Und das war ja, dass diese Bilder für mich so schlimm waren. Und ich durfte sie aber hier benennen. So. Und mir die Bilder angucken, ganz in Ruhe. Und dann wurde da drauf eingegangen so ein bisschen und das tat einfach ganz gut, weil ich hätte die Bilder in der Familie oder auch der Familie, ich habe es ja wiederholt immer mal erzählt, aber da hätte ich es einfach nicht so bearbeiten können, wie ich hier Raum gefunden habe und auch einen Gesprächspartner gefunden habe, mit dem ich das besprechen konnte und auch immer wieder dann zurück zur Trauer und was macht das mit mir und warum und sowieso. Und die Gespräche darüber waren schon sehr, sehr heilsam und hilfreich, weil ich ja erstmal sein durfte, wie ich bin. So mit allem, was mich beschäftigt hat, alles, was mir in den Kopf kam, so diffus das auch war und die Bilder immer wieder auch hochkamen und ich gesprungen bin in den Inhalten, mal vor den Eltern, dann wieder zu der Situation, zu meiner Freundin, zur Zukunftsperspektive und alles, was weggebrochen ist. Das war ja so ein Wirrwarr und also die Akzeptanz, dass ich einfach wirklich alles, was ich mitbringe, hier erstmal sein darf und ich hier auch Raum habe, das hier erstmal loszuwerden, wie so eine dicke Sackkarre, wo ich dann jedes Mal immer so einen kleinen Teil von einem riesigen Sandberg hinbringe und dann ist schon mal wieder so ein ganz bisschen besser irgendwie. Und auch die Bestätigung dann immer wieder zu bekommen, das ist eine heftige Situation und das war heftig und generell im Kontext, da war ja noch so ein bisschen auch drumherum, ich weiß nicht, ob das später auch noch Platz findet, war das ja einfach auch eine Überlastung und hier so ein bisschen zur Ruhe zu kommen, dem Raum zu geben, das ist, glaube ich, das, was da in dem Moment wirklich, wirklich geholfen hat. Und bei den Therapien habe ich das immer als irgendeine Art Lenkung auch so ein bisschen empfunden oder dass es auch so ein bisschen eine Zielfokussierung ja irgendwie hatte, es ja. Muss besser werden oder man möchte, der Wunsch ist ja da, dass sich durch die Arbeit dann auch was verbessert und hier war so, nö, also das darf auch erstmal einfach richtig scheiße sein und das ist okay. Mhm.
Genau, das hast du jetzt nochmal sehr schön zusammengefasst. Das macht auch einen wesentlichen Unterschied aus. Es gibt hier keine Zielorientierung. Das darf so sein, wie es ist. Mhm. Und es läuft den Weg, den es läuft. Und es dauert so lange, wie es dauert. Und das hat Raum und Zeit. Und es wird nicht in der Bearbeitung gelenkt. Das kann man eigentlich so zusammenfassend sagen.
Ja, und auch, dass ich nicht irgendwie an mich selbst hier die Erwartungen hatte oder haben musste. Ich meine, ich hätte mich in dem Moment eh nicht zusammenreißen können, weil ich so instabil war, dass ich mich in irgendeiner Form zusammenreißen muss oder irgendwas nicht sagen darf oder einen Rahmen erfüllen muss, sondern das war ein wohlwollendes, ich sag's mal, in den Arm nehmen, wenn man reinkam. Und dann durfte ich sein.
Ja, also schöner kann man das eigentlich gar nicht sagen oder auch hören. Das bestätigt sehr unseren Arbeitsansatz auch.
Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ja. Das kann man nicht schöner zusammenfassen eigentlich.
Ich finde das auch schön zu hören. Also in der Trauergruppe erzählen wir uns auch gegenseitig sowas, was du gerade erzählt hast, dass wir das in der Trauergruppe halt ähnlich wahrnehmen. Es ist in Ordnung, da zu weinen und niemand sitzt da und richtet überein und ist, nein, das ist jetzt nicht richtig. Manchmal sitzt man halt die ganze Stunde da und sagt gar nichts, weil man gerade einfach so voll ist mit Emotionen und halt sonst weinen würde. Und selbst wenn man es tut, das Einzige, was man macht, ist ein Taschentuch rüberzugeben. Und es hat auch schon mal halt jemand erwähnt gehabt, dass die Person halt meint, das ist ganz unterschiedlich zu ihrer Therapie, die sie macht. Ja. Also da gibt es halt einige, die dann quasi zwei Sachen parallel machen, weil das eben zwei unterschiedliche Dinge sind. Und wenn man hier in diesen Raum reinkommt zur Trauergruppe, dann ist nicht nur Frau Wach diejenige, die halt nichts an einem aufsetzen hat, sondern auch jeder andere, der da sitzt. Man wird einfach so aufgenommen, auch wenn wir uns halt quasi gar nicht kennen, sondern nur unseren Traueranlass halt tatsächlich kennen. Sehr schön zu hören, dass es auch in den Einzelgesprächen so ist, wie unsere Gruppe das auffängt.
Ja.
Ja, Romano, was können wir dazu noch sagen? Eigentlich ist es sehr schön, das zu hören, dass das so wirkt. Und dass das, was wir tun, Raum geben und zuhören, die Basis ist und gleichzeitig eine große Anforderung. Also das bedeutet ja nicht, es ist uns gleichgültig und egal, sondern das ist ein bewusstes Tun und ein bewusstes Reflektieren, auch immer wieder das so auch sein lassen zu können. Also das freut mich, wenn das so wirkt. Das ist sehr schön.
Ja, und besonders interessant finde ich, ich sag mal, wir haben jetzt ja schon ein paar Mal irgendwie erwähnt oder so ähnlich, dass es eben keine Lösung geben muss in dem Sinne und es nicht zielgerichtet ist. Aber für mich klingt das ganz so, als wäre vielleicht genau das dann auch ein bisschen in Anführungszeichen die Lösung. So dass es eben mal nicht sein muss. Und dadurch kehrt dann so ein bisschen ein besseres Gefühl ein. Mhm. Wie würdet ihr das, was sagt ihr dazu so?
Also ich fand auf jeden Fall sehr angenehm, weil ich mir selber halt viele Schuldgefühle hatte, weil ich den Eindruck hatte, dass die Reanimation und all das irgendwie noch hätte besser laufen können, was Schwachsinn ist im Rückblickend, aber da muss ich erstmal hinkommen an den Punkt. Und dass da halt eben keine Kritik dann geäußert wurde, dass ich mit mir so kritisch bin oder dass diese Gefühle halt da sind, dass ich darüber mir so viele Gedanken mache, obwohl alle sagen, ich habe alles richtig gemacht. Und trotzdem in mir war das ja. Und dass das dann auch sein durfte und nicht gesagt wurde, ja, aber du hast ja alles gemacht und ja, aber das war ja alles richtig und nein, da konntest du nicht mehr machen. So, in meinem Kopf sind die Fragen trotzdem. Und da war ich dann dankbar, dass da nicht gegen angeredet wurde oder dass in irgendeiner Form beurteilt wurde, sondern auch das wieder einfach Raum finden durfte und da war und okay war und dann nicht dagegen angeredet wurde oder meine Emotionalität oder dieses, weiß ich nicht, wie oft mir die Leute gesagt haben, ich habe alles richtig gemacht und da ist, ich hätte nicht mehr machen können, es hätte keinen anderen Ausgang genommen. Das musste ich nochmal und nochmal und hundertmal, also auch wieder die Wiederholung. Ich musste das selber für mich auch benennen, auch wenn mir das von extern wirklich viel gesagt wurde. Hier wurde sich das Ganze auch nochmal angehört und nochmal angeguckt, warum fühlst du das denn und wo denkst du denn, wo hätte das vielleicht noch irgendwie oder so, ne? So viel, wie ich halt drauf eingehen konnte. Und das war halt sehr präsent für mich am Anfang, weil es halt durch dieses plötzliche, einfach so super dramatisch von jetzt auf gleich, wir haben eine entspannte Situation und auf einmal eine lebensgefährliche, dieser Wechsel ist halt krass. Und dann mit dem Ausgang, erstmals auch in so einer Rettungsnotsituation, wie auch immer, waren natürlich dann Bilder, die mir durchgehend im Kopf waren, die mich nicht schlafen lassen haben und so. Und deswegen war es halt auch wichtig, dass ich da drüber sprechen konnte und dass hier Platz finden konnte und sie dann auch nicht gesagt hat, Frau Wachter nicht gesagt hat, ja, nee, ja, das muss ich hier verweisen oder so, sondern das konnte sie aushalten. Und sich das mit mir angucken im Grunde und sich das anhören und auch die Stille da auszuhalten und das vielleicht auch unkommentiert zu lassen. Ich glaube, das ist eine wahnsinnige Stärke, denn auch in meiner Arbeit, ich neige dann immer dazu und so ein Ja-Aber und Ja-Aber, wir können ja nochmal einen anderen Blick und so, aber so, nein, das ist gerade der Blick und genau der ist es, der jetzt gerade gegeben ist und mit dem arbeiten wir.
Und der darf auch sein.
Ganz genau, das.
Ich finde, dass jemand anderes das so annimmt, hilft auch, also zumindest bei mir ist das so, die Sache auch für mich selbst anzunehmen. Mhm. So, dass ich das erzählen kann, jemand anderes sagt so, ja, danke, dass du das erzählt hast, das hat mir geholfen, meine Trauer als meine eigene anzusehen und dann quasi das für mich selbst anzunehmen, die Gefühle, anstatt sich halt dagegen zu wehren und immer weiter diese Fragen zu stellen, das hat mir da sehr geholfen.
Ja, genau, dieses Nein, mach dir keine Schuldgefühle, ja. Wurde ja versucht, mir das abzunehmen im Grunde, aber sie konnten ja nicht abgenommen werden, nur weil jemand sagt, hab die nicht. So.
Ja, also man muss die Schuldgefühle irgendwie eine Zeit haben, damit sie auch weggehen können, weil man kann die nicht einfach die Augen zumachen und dann gehen die weg, sondern man muss hingucken, damit man selber das annehmen kann und dann gehen sie eigentlich auch weg.
Ja, genau, also diese aktive Auseinandersetzung, dass es jetzt auch erstmal so viel Raum haben darf und dass ich es auch 110 Mal meinetwegen bespreche und 110 Mal den gleichen Satz dazu sage und vielleicht beim 111. Mal ist dann eine Nuance anders so. So das. Ne?
Ja. Ja, kann ich verstehen. Mhm.
Ja, wir haben jetzt schon auch von der Wirkweise gehört, ohne dass Romano, du oder ich so viel fragen mussten, sondern ihr erzählt es ja auch. Bei dir, Laura, ist es ja über eine etwas längere Zeit gegangen und du hast eben schon gesagt, es kamen dann ja weitere Lebensumstände dazu. Mhm. Vielleicht magst du noch mal was von der Zeitperspektive sagen oder wenn du magst auch, was das weitere, ich weiß gar nicht, wie lange du in der Einzelbegleitung hier warst, das war...
Ich Etwas über ein Jahr, glaube ich.
Etwas über ein Jahr. Ja. Das ist, Claudia hatte gesagt, du hattest 2 Einzelgespräche und bist dann in die Gruppe gegangen, junger Erwachsener, die es damals noch nicht gab. Und bei dir, Laura, kamen aber ja weitere Lebensumstände dazu, sodass die Einzelbegleitung länger gegangen ist, als es hier normalerweise ist. Vielleicht magst du da nochmal einen Satz zu sagen.
Mit meiner Lebenspartnerin und also wir beide zusammen, wir waren gerade beide mitten im Studium. Sie hatte auch gerade den Bachelor abgeschlossen, sich für einen Master angemeldet. Wir hatten Pläne, irgendwie aufs Land zu ziehen, ein Haus, also alles so richtig in der Zukunftsplanung. War schon relativ straight so in die Zukunft geguckt und schöne Ziele formuliert, was wir uns wünschen und auch, wie es umsetzbar ist. Also nicht ein Luftschlösser, sondern schon recht greifbar. Genau. Das wurde so ein bisschen schon 2017 ins Wanken gebracht. Da hat meine Mutter die Diagnose bekommen, dass sie erneut Krebs hat. Und das war dann schon sehr fortgeschritten. Sie hatte dann im Grunde den ganzen Körper Knochenkrebs durchmetastasiert. Und genau, da hat 2017 dann im Grunde schon angefangen, dass wir da uns mit auseinandersetzen mussten. Und es bei Mama auch schon recht früh dann absehbar war, dass da keine Behandlung mehr, sondern nur noch palliativmedizinisch gearbeitet wird. Genau, das hat für meine Zwillingsschwester und mich einen langen Rattenschwanz natürlich so mit sich gezogen an Überlegungen, aber auch Handlungen, die dann zu tun sind und Sachen, die geregelt werden müssen, weil die Prognose zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so gut war. Da hatten die von ein paar Monaten gesprochen. Da ging es im Grunde so ein bisschen Alltag stabilisieren, damit man noch in Anführungszeichen die letzten Sachen regeln kann. Somit war halt mein Privatleben, unser Privatleben pausiert und auch das von meiner Lebensgefährtin, die hat mich halt gestützt. Und dann haben wir uns gegenseitig so ein bisschen Halt gegeben, da durchzukommen irgendwie. Und insgesamt, die Familie hat dann da auch alle irgendwie so ein tolles Gutachten bekommen, dass da irgendwie einfach ein Gendefekt vorliegt und das so ein bisschen die ganze Familie belastet ist und das unsere Mutter womöglich nicht der Einzelfall ist, sondern eine von mehreren unter uns allen. So. Von daher die Auseinandersetzung mit sich selbst, mit allen Betroffenen, die diesen Gendefekt auch tragen, war halt auch noch so ein Ding, aber es ist eher so ein bisschen hinten rüber gefallen, weil meine Mutter halt akut krank war und auch Bewegungseinschränkungen dann schnell kamen. Halswirbelsäule war instabil, sodass sie nicht mehr Auto fahren durfte, all solche Sachen. Da sie alleinstehend war, haben meine Zwillingsschwester und ich einfach sehr, sehr viel übernommen, also so ziemlich alles mit ihren Freunden halt zusammen. Und genau, das war so ein bisschen die Vorgeschichte schon bis zum Geburtstag und Todestag meiner Lebensgefährtin S1 im Juni. Und bis dahin war es halt schon ziemlich angespannt und meine Lebensgefährtin sehr viel für mich und für meine Familie da, um uns da halt so auch mit durchzutragen. Und dann ist sie gestorben. Das war natürlich dann ein richtig radikales, einschneidendes Erlebnis. Das hatte ich jetzt ja schon ein paar Mal angerissen. Und da weitergehend ging es meiner Mutter ja weiterhin schlechter. Also die lebte dann noch entgegen der Prognose. Und sodass auch meine Trauerzeit, sodass hier war ein richtiger Freiraum für mich, weil ich da keine Verantwortung hatte und mich nicht kümmern musste, sondern tatsächlich für mich da war. So, da ging es um mich, um meine Trauer. Und auch um meine Lebensgefährtin. Und meine Mutter hat natürlich, als meine Lebensgefährtin gestorben ist, hat sie versucht, für mich da zu sein. Und gleichzeitig war sie so angestrengt und so schwach. Das war halt beinahe unmöglich. Und entsprechend ist das dann auch, hat das meine Mutter sehr angestrengt. Und nachdem die Beisetzung und all das dann auch war und wir Abschied genommen haben, hat sie dann in Anführungszeichen, im weitesten Sinne war das noch kein Alltag, aber zumindest waren nicht mehr diese Akutsachen mit Arbeitgeber informieren und all diese anderen Geschichten, überlegen, wie man beerdigen möchte und so weiter. Also diese ganzen vielen Fragen, die sehr akut dann ja erstmal geklärt werden müssen, sind dann erstmal weg gewesen. Und dann war so durch den Alltag hangeln und meine Mutter zu Arztbesuchen begleiten, und all das super, super, super präsent, sodass ich selber halt höchstens hier so richtig, richtig Zeit für mich hatte und für die Trauer um meine Lebensgefährtin, weil ich halt zu Hause funktionieren musste und ja, all die Sachen ja auch klappen mussten. Meine Mutter konnte mal mehr, mal weniger. Am Anfang hat sie sich halt alle Kräfte noch mobilisiert, um mir zu helfen. Aber das hat natürlich auch seine Grenzen gehabt und ging dann auch nur begrenzt. Und wenn sie selber schwach war, und das ist ja tendenziell, wie gesagt, das war ja auch schon Sterbebegleitung, schwächer und schwächer geworden. Und umso mehr hat sie dann eingefordert. Genau, da hatte sie nämlich auch drum gebeten, sie wollte gerne zu Hause sein. Und meine Zwillingsschwester und ich sind da sehr eng miteinander und haben uns auch viel gegenseitig unterstützt. Ja, genau. Und meine Zwillingsschwester hatte ihr dann auch versprochen, dass sie im Grunde, sie ist Intensivpflegerin, die Pflege zu Hause auch übernimmt. Genau. Und ich war im Grunde dann so ein bisschen emotionale Stütze, wenn man das Stütze nennen kann, weil ich ja selber sehr instabil war zu dem Zeitpunkt. Aber für meine Zwillingsschwester da und weil es einfach auch alleine nicht handelbar war, also auch aus sehr pragmatischen Gründen, waren wir dann bei meiner Mutter und haben da die Sterbebegleitung zu zweit halt gemacht, weil das der Wunsch meiner Mutter war. Meine Zwillingsschwester hatte ihr das versprochen, dass sie das macht. Ich hatte das so nicht zugestimmt, also ich war auch nicht in all diesen ganzen Formblättern, die da noch sind, eingetragen. Aber ich habe meiner Zwillingsschwester geholfen, weil ich wusste, dass sie ja am Ende auch übrig bleibt und dass sie das alleine nicht schafft. Also sie hat es geschafft, aber das Wie ist dann halt auch schwierig. Und genau, so, das war der Kontext. Und ein halbes Jahr später, also das war im Juni, mit meiner Lebensgefährtin Anni. Und meine Mutter ist dann im Dezember auch gestorben. Also ein halbes Jahr später. Und das war dann halt sehr kompakt. Und plus die Sterbebegleitung hat dann dazu geführt, dass Frau Wach ermöglicht hat, dass ich auch über die Trauer meiner Lebensgefährtin auch die Sterbebegleitung und die Trauer meiner Mutter da mit eingepackt ist jetzt irgendwie nicht so das richtige Wort, aber
mit einfließen.
Ja, genau, dass das da auch Platz finden konnte und ich auch darüber hinaus noch hier war, weil das einfach so ein, das war ja eine relative Konstante von Belastung und Trauer.
Ja. Oder es war eben eine Belastung, die in die Zeit oder eine Lebenserfahrung, Verlusterfahrung, die in die Zeit der Trauer nochmal fällt, zusätzlich zu dem Verlust der Zukunftsperspektive.
Richtig.
Und ja letztendlich auch das Studiumabschluss, ganz was da noch stand, die Perspektive insgesamt und das alles so zusammengenommen. Und das ist eben etwas, was dann schon mit diesem Titel, der heute ist, mit dem täglichen Überleben beschäftigt, dann auch nochmal deutlich macht, dass das wirklich viel Energie braucht und es gut ist, da Raum und Zeit in der Begleitung zu haben. Und das dann auch wirklich Zeit braucht. Das sind nicht drei Treffen und dann ist alles wieder gut, sondern das ist etwas, ich denke, du oder ihr stimmt dazu, sehr lebensverändernd und nachhaltig wird. Ne? Ja. Danke dir, Laura, dass du uns da auch so nochmal mitnimmst und selber auch nochmal so einsteigst. Das ist ja nach wie vor lebensverändernde Wirkung auch.
Ja.
Und vielleicht, ich schaue jetzt nochmal zu Claudia, vielleicht kannst du nochmal einen Blick auf die Gruppe werfen und mit deiner eigenen Geschichte. Du hast da eben schon ganz schön gesagt, dass ihr euch da gegenseitig Raum und Zeit und Anerkennung gegeben habt. Vielleicht kannst du noch mal dazu sagen, was so die Wirkweise von Gruppe ist, für dich auch speziell, so in deiner Situation des Verlustes. Ist ja auch deine Mutter gestorben, ist auch eben mit der Sterbebegleitung vorweg gewesen, eine Erkrankung. Was haben wir noch nicht angesprochen, was du sagen kannst, was da für dich wichtig ist?
Also für mich war vor allem wichtig, als ich hier zur Trauergruppe gekommen bin, Menschen kennenzulernen, die ein ähnliches Erlebnis hatten. Weil in meinem Freundeskreis, da war bisher kaum ein Erlebnis mit dem Tod gewesen von meinen Freunden. Die konnten das quasi nicht richtig verstehen. Und mein Vater war halt sehr stark belastet, weil seine Frau ja gestorben ist. Und ich hatte nicht das Gefühl, ich kann mit meinem Bruder darüber sprechen. Ich brauchte aber irgendwen, mit dem ich darüber sprechen kann, der das aber auch erlebt hat. Und dabei hat mir halt die Gruppe sehr geholfen, Leute zu finden, die halt auch so ein Erlebnis gehabt haben. Und in meiner ersten Gruppenstunde war es tatsächlich so, dass wir alle da saßen und uns alle gegenseitig erzählt haben, wie war das, das anderen zu erzählen, dass ein Elternteil von uns gestorben ist. Und da haben wir einfach erst alle Situationen durchgegangen, quasi so ein bisschen gelästert, so was andere Leute so für Sachen sagen, die halt meinen das nicht böse, aber man selber sitzt da und denkt sich nur so, ja. Oh Gott,
ja.
Das ist das Schlimmste, was er hätte sagen können. Aber ich meine das halt gut und wir wissen das alle auch, aber in der Gruppe konnten wir das alle einmal loswerden zusammen und auch darüber lachen, genauso wie wir das jetzt auch getan haben. So, man weiß natürlich, die meinen das gut.
Genau, für die Zuhörenden, Laura nickt und bestätigt das Gestik, dieses Erleben, was andere einem wohlmeinend sagen, was aber nicht immer hilfreich ist. Ne? Ja.
Genau, was nicht heißt, dass wir böse sind auf die Leute, die das sagen. Also es ist halt eine sehr individuelle Situation und so ging das quasi mit jeder Trauergruppe weiter, dass halt ein Erlebnis da war und auch wenn ich das nicht verstehen konnte, also ich hatte halt ungefähr ein halbes Jahr, bevor meine Mutter gestorben ist, haben wir das halt erfahren, nach langer Krankheit, dass es halt jetzt soweit sein wird. Und dann hatte ich halt diesen Vorlauf, bis sie gestorben ist. Und es war für mich schon halt sehr krass, dass es diese lange Krankheit war und dass es dann tatsächlich dazu geführt hat, davor habe ich mich halt total gewehrt. Mhm. Also ich habe das nicht selber anerkennen wollen, dass das jetzt wirklich vorbei sein wird irgendwann. Und dann kommen natürlich andere in die Trauergruppe, da ist das halt sehr plötzlich passiert, wie bei dir halt jetzt auch, du hast ja beide Fälle quasi dann gehabt.
Genau.
Und ich hatte halt am Anfang das Gefühl, da kann ich gar nicht was mit anfangen, aber eigentlich halt schon, weil wir hatten dasselbe Erlebnis gehabt und dann hat mir das so gut getan, dass diese Person, die was ganz anderes erlebt hat, eigentlich das Gleiche durchmacht wie ich. Und dann hat mir das so ein Gefühl gegeben, so von zusammen sein auch und dass ich halt wirklich, wirklich nicht alleine bin, dass da andere junge Frauen sind, weil wir sind jetzt letzte Zeit hauptsächlich Frauen gewesen in der Gruppe, die halt tatsächlich diese Erfahrung auch durchmachen und manchmal zwischen den Gruppen vergesse ich das wieder und dann bin ich wieder super, super in meiner Trauer drin, bin so, oh, ich bin so alleine damit und damit kann ich nicht umgehen, dann bin ich wieder in Trauergruppe und dann bin ich wieder so, ah ja, stimmt, bist ja gar nicht alleine und dann geht es mir irgendwie schon wieder besser und deswegen gehe ich quasi auch immer und immer wieder hin, weil ich es immer noch nicht geschafft habe, diesen Punkt zu finden, selber daran zu denken, ich bin nicht alleine, ich kann damit umgehen, weil andere schaffen das auch, damit umzugehen. Genau.
Also es ist ein Stück weit Loyalität, die da entsteht und eine Bestätigung, du bist nicht allein und du bist auch nicht falsch. Also ne, genau. So das zu hören, das Gefühl, was du hast, Laura sagte das ja eben auch schon, das ist richtig so. Und es wird dir nicht aberkannt oder gesagt, das ist falsch und du musst das ändern. Das ist etwas, was hilft, das zu hören, dass es anderen auch so geht und dass es ganz normal ist.
Ja, und manchmal ist es auch so, dann fragen wir quasi die anderen auch um Hilfe. So, dann kommt man an und hat gesagt, ich habe ein bestimmtes Thema, können wir darüber mal sprechen, was denkt ihr dazu? Bin nur ich so, die so denkt? Oder habt ihr noch eine andere Sichtweise darauf, zum Beispiel wie Elternteile auf bestimmte Dinge reagieren? Bei mir war jetzt in letzter Zeit sehr stark das Thema, dass mein Vater sich halt neu orientiert hat und das für mich halt super, super schwer war, überhaupt diese Möglichkeit in meinem Kopf zuzulassen, dass da jemand anderes in seinem Leben sein könnte, der nicht meine Mutter ist. Und da habe ich jetzt eigentlich letzten Wochen immer da gesessen und war, ich kann damit nicht umgehen, was soll ich machen? Und es war immer jemand da, der sagt, hey, wir können das zusammen durchreden. Und hat die ganze Gruppe das wieder und wieder durchgekaut. Wir hatten trotzdem noch Platz für alle anderen in der Gruppe, über deren Themen zu reden, die halt in einer ganz anderen Stadium der Trauer halt auch sind.
Also gerade das finde ich gerade mega spannend, dein Gruppenerlebnis da. Ich war ja lange im Einzelgespräch und habe da ja die volle Aufmerksamkeit auch bekommen so und habe das auch gebraucht. Also ich hätte da niemand anderen mit sitzen haben können tatsächlich, weil ich gedacht habe, das ist so individuell, das kann niemand nachempfinden in die Situation, in der ich bin. Und ich wollte auch nicht, dass irgendjemand irgendeinen Vergleich dazu macht, weil ich gedacht habe, das ist nicht vergleichbar einfach und ich möchte nicht, dass das irgendjemand mit seinen Sachen vergleicht oder mit seinen Erlebnissen vergleicht, weil ich das... Das hat mich tatsächlich ein bisschen sauer gemacht, wenn ich dann irgendwie andere gehört habe, die dann, also nicht in diesem Kontext hier, nicht im Hospizdienst, aber auch in der Reha war ich in einer Trauergruppe, die war meines Erachtens einfach viel zu groß und da wurden viel entferntere Menschen betrauert, was natürlich die Trauer in keinster Form kleiner oder schlechter oder in irgendeiner Form beurteilen soll, dass das weniger Trauer ist, aber für mich hat sich das nicht vergleichbar angefühlt und hat mich tendenziell sauer gemacht, wenn das alles so in einen Pott geworfen wurde. Und das konnte ich schwer aushalten. Den Mehrwert von, ich habe eine konkrete Frage oder es gibt ja auch wiederkehrende Ereignisse wie Geburtstag, Weihnachten, Jahrestage und so weiter oder auch sowas jetzt wie ein Abschluss, ein Studienabschluss oder sowas, was man ja mit den engen Leuten auch teilt, darüber zu sprechen, wie geht ihr damit um, wie fühlt ihr das? Und das finde ich, das ist ein riesiger Mehrwert dieser Gruppe, dass dann die Erfahrungen da geteilt werden können und auch ein, das hat mir geholfen, probier es mal oder auch ein gegenseitiges Bestärken, vor allem auch vielleicht in Bezug auf einen Partner oder den Gedanken einfach ein bisschen neu sortieren, so von der Ablehnung zu, okay, vielleicht finde ich einen Umgang damit zumindest erstmal, ne? Also das finde ich einen sehr, sehr hilfreichen Ansatz der Gruppe.
Genau, Laura war ja dann später auch in einer Gruppe, in einer gemischt altrigen Gruppe, sage ich, weil wir die Gruppe für junge Erwachsene noch nicht hatten. Mhm. Und ich hatte jetzt eben noch so einen Gedanken, bevor wir dann schon so langsam den Abschluss einläuten. Tatsächlich, aber ich hatte noch so einen Gedanken, als Claudia sprach und du, Laura, das jetzt ergänzt habt, gibt es etwas, was ihr sagen würdet, was eine Voraussetzung wäre, um in eine Gruppe zu gehen? Oder wo ihr sagen, ne, du hast eben gesagt, du konntest das noch gar nicht hören. Also wenn da jemand anders gewesen wäre, dann hätte dich das tendenziell eher sauer gemacht, weil das noch gar nicht dran war. Könnt ihr das nochmal formulieren? Gibt es eine Voraussetzung für Gruppenteilnahme oder wo ihr sagt, da noch lieber einzeln und da lieber kannst du auch gut in die Gruppe gehen? Habt ihr da eine Idee zu?
Also ich habe über die verschiedenen Gruppengrößen, Einzelgruppe hier und Gruppe in der Reha, verschiedene Erfahrungen mitgenommen. Für mich war auf jeden Fall die Gruppengröße wichtig. Wenn der Zeitrahmen, es gibt immer irgendwie einen Zeitraum, auch wenn dann zum Ende hin ein bisschen mehr Luft ist oder so, aber wenn man jetzt eine Stunde hat und da sitzen 15 Leute, kann man sich ja schon runterrechnen, wie groß der Sprechanteil ist, wenn jeder was sagen möchte.
Ja.
Und da, ich hatte so viel Gedanken und so viel zu sortieren, das hätte da ja gar keinen Platz gefunden. Und dann hätte ich mich schlecht gefühlt, wenn ich zu viel Platz für einen anderen eingenommen hätte und denen dann weniger Raum gegeben hätte. Und gleichzeitig hatte ich ja selber das riesige Bedürfnis, mich da so auszutauschen. Und wäre sauer gewesen, hätte ich den Platz auch nicht bekommen. So, also das ist so ein Rahmenfaktor auf jeden Fall. Und dann war es auch sehr unterschiedlich. Tatsächlich für mich, wer betrauert wurde, erstmal. Denn für mich war ein entfernter Verwandter, den man vielleicht einmal im Jahr gesehen hat, schon was anderes als die Lebenspartnerin, mit der man die Zukunft aufbaut. Und in der Trauergruppe in der Reha wurde auch gesagt, es geht nicht nur das Betrauern um Menschen, sondern auch um vielleicht nicht erreichte Ziele oder erreichte Erwartungen oder Sachen, die man sich selbst irgendwie mal im Leben gewünscht hat, dass man die irgendwie nicht mehr erreichen kann, vielleicht auch aufgrund von Krankheit oder so, dass man da nicht mehr hinkommt und das auch eine Art von Trauer ist, das loslassen zu können. Und da habe ich schon im Ansatz, als ich das gehört habe, da habe ich schwitzige Hände bekommen und war ein bisschen kribbelig, weil ich gedacht habe, oha, wenn die da jetzt irgendwie betrauern, dass sie ihr Abi nicht geschafft haben und ich sitze da mit meinem, ist das natürlich auch ein Grund, irgendwie traurig zu sein und das bearbeiten zu wollen. Aber hätte ich schwer haben können, tatsächlich. Ja, also ist mein ganz, ganz eigenes Gefühl dazu, dass ich das schwer aushalten konnte. Ohne dass ich das, also ich möchte es nicht werten und trotzdem habe ich es irgendwie getan. So.
Ja, also es ist ja ein sehr theoretisches Modell, dass Verlusterfahrungen von Menschen immer im Grundsatz ähnlich erlebt werden, weil Menschen können nur bestimmte Äußerungen haben. Es ist aber ein theoretisches Modell. In der Praxis, wenn die da daneben sitzen, macht es einen emotionalen Unterschied. Ne? Wenn man einen entfernten Verwandten hat oder den Arbeitsplatz. Die Trauer kann genauso stark sein, aber für mich macht es einen Unterschied, weil das mir eine andere Bedeutung ist. Und deswegen gibt es ja auch Trauergruppen, die eben entweder auf bestimmte Altersgruppen oder auf bestimmte Verlusterfahrungen, also wie Verweis der Eltern oder Angehörigen nach Suizid, das ist genau das, was die auch sagen.
Ja.
Trauer kann ich anderen nicht absprechen, aber wenn jemand sich das Leben genommen hat, ist es eine andere Situation. Und die war es für dich da auch. Also es ist ein sehr theoretisches Modell. In der Praxis ist es gut, das durchaus zu fokussieren auch. Ne?
Ja.
Oder eben auch eine gewisse Zeitabschnitt zu haben. Heute würdest du das vielleicht noch anders erleben, wenn es heute wäre, dass du das anders auf anderen emotionalen Boden fallen würde. Ne?
Ja, also ja. Jetzt würde ich das schon anders handeln können, genau. Und auch meine eigene Emotionalität oder Bedürfnisse, genau. Da ja auch so ein bisschen
ist
besser.
Ist auch der Zeitpunkt.
Ja,
ja, ich schaue Claudia an, mhm. Und hast du etwas so Voraussetzung, Gruppe, wo du sagst, das wäre gut oder das fällt mir direkt ein, dann würde ich eher sagen, lieber nicht, noch nicht?
Also das Erste, was mir einfällt, ist, dass man in der Gruppe ja darüber spricht. Aber es ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, dass man schon darüber sprechen kann, über das Trauererlebnis. Mhm. Ich glaube, es ist in der Gruppe wichtiger, dass man sich das anhören kann von den anderen. Weil das ist ja tatsächlich das, womit man konfrontiert ist. Man sitzt da und jemand anderes erzählt einem sein eigenes Erlebnis. Und manchen hilft das halt, das zu hören. Aber wenn einem selber das halt nicht gut tut, dann wäre es quasi zu früh, in eine Trauergruppe zu gehen, würde ich behaupten. Aber es ist auch völlig okay, wenn man da sitzt und dann noch nicht wirklich drüber sprechen kann. Das hatten wir halt auch schon. Dann öffnet man sich vielleicht im Laufe der Trauergruppe, wenn man bereit dazu ist. Mhm. Aber ich konnte am meisten daraus ziehen, wenn ich selber sprechen konnte und auch selber zuhören konnte. Dann hat es mir tatsächlich am meisten gebracht in einer Trauergruppe.
Mhm. Genau, das ist auch ein wichtiger Aspekt, den wir auch immer sagen, wenn es da manchmal kommen Menschen hierher und kommen sozusagen über den Satz, ich möchte in eine Trauergruppe. Mhm. Und ein Erstgespräch ist ja immer vorweg, um genau das anzusprechen und das nochmal deutlich zu machen. Wie geht es mir damit, wenn ich die Trauer von anderen höre? Kann ich die auf mein Leid noch draufpacken? Oder kann ich das gar nicht, noch nicht aushalten? Also muss ich eigentlich, Laura, was du eben auch so sagtest, ich muss hier den Raum haben, um für mich zu sein. Und dann ist es noch kein guter Zeitpunkt, in die Gruppe zu gehen, weil da ist zu viel von anderer Trauer mit im Raum. Ja, die Zeit ist um.
Wow.
Ging schnell. Ja. Genau, das sage ich immer am Anfang. Und jetzt, mein Kollege Romano gab mir schon Hinweis, den Zeiger auf die Uhr. Ja, die Zeit ist schon um. Oh. Und aus der Tradition heraus ist, dass immer die Gäste das letzte Wort haben und nochmal ein kleines Resümee ziehen oder was ihr gerne noch den Zuhörenden mit auf den Weg geben wollt, einen kleinen Wunsch, was mögt ihr zum Abschluss heute sagen?
Danke. Nee, also ich bin wirklich, ich bin ja auch weiterhin im Kontakt mit Frau Bach immer mal oder auch, ja, wir haben ja auch gesprochen.
Genau.
Dass, also wirklich dankbar ohne Ende bin für die Arbeit, die ich hier erlebt habe und dass ich hier sein durfte. Genau, die Arbeit ist einfach sehr, sehr wertvoll und alle, die trauern und Fragen haben oder ja, sich sortieren möchten oder Raum suchen oder einfach auch mal weinen möchten, ohne dass es verurteilt wird, sind hier gut aufgehoben so und finden hier ganz tolle Menschen. Ich finde, also ich für mich war klar, dass ich so viel da irgendwie Energie reinstecke, bis ich das irgendwie für mich gehandelt kriege, weil ich gedacht habe, ich bin zu jung, als dass ich da irgendwie am Ende das nicht bearbeiten kann und das immer irgendwie so ein ganz, ganz schmerzliches Gefühl ist. Dass ich da auf jeden Fall alle motivieren würde, sich das, sich dem zu stellen, der Arbeit zu stellen. Trauerarbeit ist anstrengend und auch schmerzhaft, aber ich finde, das lohnt sich. Daraus kann wieder was wachsen und hier findet man auf jeden Fall die richtigen Gegenspieler, die einem dabei helfen. Und der Raum ist einfach sehr wertvoll. Es ist ein Wohlfühlen, ein Ankommen, ein Dasein und so sein dürfen. Und ja, den Raum, den würde ich jedem wünschen, der da drin ist und sich auch die Zeit zu nehmen, in diesem ganzen Leistungsdruck und diesem ganzen Funktionieren müssen, sich dieser kleinen Inseln, dieser Auszeit von Trauerbegleitung, ob es Einzel- oder Gruppe ist, zu nehmen. Denn ich habe das Gefühl und weiß das auch immer noch, dass ich mich jedes Mal ein Stück besser gefühlt habe und mir das immer, immer gut tat, hier zu sein. Auch wenn es natürlich schmerzhaft ist, aber gleichzeitig wusste ich ja auch, hier ist der Raum, hier darf das, genau hier darf das sein. Und wenn ich das hier eine Weile ablegen kann, kann ich vielleicht auch wieder irgendwo woanders Energien anders freisetzen. So. Von daher das Bearbeiten, sich dem Ganzen stellen und das nicht wegignorieren, das wäre auf jeden Fall was ich Leuten mitgeben würde. Genau, egal welche Rahmenbedingungen man hat, die Zeit nehmen, das ist, glaube ich, das Wichtigste, Zeit und Raum zu finden, wo man das dann so bearbeiten kann, wie man es halt gerade tatsächlich braucht, was hilfreich ist.
Vielen Dank, Laura.
Ja, ich kann mich auch nur bedanken bei euch, dass ich auch schon so lange hier dabei sein kann. Und ich bin immer froh, wenn ich mit meinen Mädels aus der Trauergruppe sprechen kann. Und ich kann an die Zuhörer nur sagen, dass ihr euch quasi trauen sollt, über Trauer zu sprechen. Dass das völlig in Ordnung ist und dass, wenn man nicht halt weiß, mit wem man drüber sprechen kann, dass hier wirklich ein guter Ort ist, um damit anzukommen und damit anzufangen, darüber zu sprechen, weil darüber sprechen hat mir sehr, sehr geholfen, das zu verarbeiten und besser damit klarzukommen über die Zeit und auch wieder zu mir zurückzufinden und ein Leben zu finden mit der Trauer. Und ich glaube, das hätte ich ohne die Trauergruppe nicht so schnell und nicht so gut geschafft. Es hat mir schon geholfen, da sehr viel drüber zu sprechen und andere darüber sprechen zu hören.
Ja, danke, Claudia. Romano.
Ja, ich weiß nicht, ich bedanke mich jetzt auch einfach mal im Namen des Hauses, wenn das in Ordnung ist, Renate.
Gerne.
Bei euch beiden, Claudia und Laura, fürs Teilen, dass ihr das, eure Gefühle, eure Gedanken mit uns geteilt habt. Und fand, es ist nochmal wirklich wunderbar irgendwie rausgekommen, dass eben wirklich jedes Gefühl irgendwie hier Platz findet und dadurch dann vielleicht das Gefühl, sagen wir mal in Anführungszeichen, zu viel zu sein, gar keinen Platz mehr braucht am Ende des Tages.
Ja, danke, Romano. Ich bedanke mich auch. Chapeau für euch beide. Und ja, mir bleibt auch einfach an die Zuhörerinnen nur zu sagen, habt den Mut oder ihr habt gehört, ihr braucht gar keinen Mut. Ihr könnt einfach vorbeikommen und anrufen und ich bedanke mich fürs Dasein.
Das war die heutige Folge des Endlich-Dasein-Podcasts der Stiftung Hospizdienst Oldenburg. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da oder abonniert den Podcast, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder darum geht, Abschied bewusst zu gestalten.